Magen-Dünndarm und Kolorektum, wobei die verschiedenen Organverletzungen verschieden leicht oder verschieden schwer festzustellen sind. Wir sprechen vom isolierten Bauchtrauma und vom Bauchtrauma in Verbindung mit einem Polytrauma oder irgendeiner Form der Mehrfachverletzung, ob sie jetzt die strengen Diagnosekriterien des Polytraumas erfüllen oder nicht. Da gibt es schon einen wesentlichen Unterschied. Das isolierte Bauchtrauma ist für uns wesentlich leichter zu managen als das Bauchtrauma im Rahmen eines Polytraumas. Beim isolierten Bauchtrauma haben wir normalerweise die Situation, dass der Patient wach ist, zumindest am Anfang wach ist und wir doch eine gewisse klinische Beurteilung des Bauchs machen können. Die Verletzungsmechanismen beim stumpfen isolierten Bauchtrauma sind meistens so, also relativ typisch Skistockverletzungen, wenn jemand beim Skiunfall zum Beispiel, also nicht penetrierend, sondern stumpf, auf den Skistock stürzt, irgendwie ungünstig und dann mit dem Bauch auf den Skistock fällt. Baumstümpfe bei Skiverletzungen sind im Westen relativ typisch. Dann natürlich Lenker bei Mountainbike-Unfällen oder auch Motorradunfällen, wenn die Aufprallgeschwindigkeit nicht so hoch ist, dass der Verletzte über das Gerät drüber fällt, sondern mit dem Bauch auf den Lenker stürzt. Faustschläge im Fernsehen zum Glück noch häufiger als im reellen Leben, hoffe ich. Und jede Form der Stauchungsverletzungen. Jeder Verletzungsmechanismus, der zu einem Stauchungsmechanismus im Bereich des Rumpfes führt, ist sehr gefährlich für stumpfe oder Organverletzungen im Bauch. Beim Polytrauma kommen abdominelle Verletzungen in jeder Kombination und in jeder denkbaren Variante vor. Sehr häufig in Kombination mit Thorax- und Beckenverletzungen und ganz typisch beim Hochgeschwindigkeitstrauma. Wir sprechen vom Rasanz- oder Hochgeschwindigkeitstrauma, wenn der ungeschützte Körper mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h auf einen harten Gegenstand auftrifft. Das löst immer ein bisschen Erstaunen aus, weil wir eigentlich in einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft leben und 30 km/h für uns eigentlich keine Geschwindigkeit ist. Aber wenn der ungeschützte Körper mit 30 km/h aufprallt, erfüllt das die Definition eines Hochgeschwindigkeitstraumas und kann am ganzen Körper, aber besonders am Rumpf, Schädel, Bauch, sehr relevante und schwere Verletzungen verursachen. Wenn beim Polytrauma eine Abdominalbeteiligung dabei ist, ist die Prognose schlechter. Woran auch immer das liegt. Es kann an der Schwere der Verletzung liegen an sich, an der Schwere der Blutung oder unter Umständen daran, dass wir es gelegentlich zu spät erkennen. Ich würde mich trauen, die Gefahr beim Bauchtrauma ganz einfach so zu definieren, bei uns in der Intensivstation oder in der Intensivmedizin, nämlich das Übersehen. Beim Polytrauma haben wir einen Patienten, wo der Bauch sehr schwer beurteilbar ist, wo unter Umständen andere Verletzungen dominierender sind und das Bauchtrauma unter Umständen übersehen wird. Es kann gelegentlich fehleingeschätzt werden und es kann, und das ist das Gefährlichere, es kann auch unterschätzt werden. In Innsbruck haben wir eine Strategie entwickelt, um dieses Risiko, solche Dinge zu übersehen, möglichst gering zu halten. Und zwar haben wir in Innsbruck den Innsbrucker Schockraum-Algorithmus eingeführt. In diesen Schockraum-Algorithmus eingeschleust werden die Patienten, die zum Beispiel das Kriterium eines Rasanztraumas erfüllen, auch wenn das augenscheinliche Verletzungsmuster zum Zeitpunkt der Aufnahme minimal ist, wird der Verletzungsmechanismus praktisch über das klinische Verletzungsmuster gestellt und dieser Patient wird auf jeden Fall in den Schockraum-Algorithmus eingeschleust. Wir haben da so eine Liste zusammengestellt, die das ein bisschen konkretisieren soll. Wir sprechen zum Beispiel vom Sturz aus großer Höhe, da haben wir 5 Meter definiert, Explosionsverletzungen, Einklemmungen, sämtliche Verkehrsunfälle, wo jemand aus dem Fahrzeug herausgeschleudert wird, eingeklemmt oder wo ein anderer Fahrzeuginsasse getötet wurde, weil das ein Hinweis auf einen schweren Verletzungsmechanismus ist. Natürlich immer, wenn Fußgänger und Radfahrer gegen Verkehrsmittel prallen, Motorradunfälle sowieso und dann natürlich typisch medizinische Einschlusskriterien wie das Verletzungsmuster oder die Vitalparameter. Ein Patient, der in der Notaufnahme diese Kriterien erfüllt, wird in den Schockraumalgorithmus eingeschleust und das Wesentliche an diesem Schockraumalgorithmus ist das Ganzkörper-CT in der Frühphase. Das heißt, jeder Patient, der diese Einschlusskriterien erfüllt, wird am Anfang kurz gesichtet, es wird kurz vom Anästhesisten festgestellt, ob es eine akute Vitalbedrohung gibt und einen Interventionsbedarf. Oder, wenn das nicht der Fall ist, wenn der Patient halbwegs stabil hereinkommt, meistens durch den Notarzt, so gut stabilisiert, dass es auf die nächsten 10 bis 15 Minuten nicht ankommt, eigentlich sind es nur 10, dann wird der Patient sofort ins CT geschoben und es wird ein Ganzkörper-CT von parietal bis zum Beckenboden gemacht, inklusive HWS. Mit den heutigen modernen Spiral-CTs gelingt das sehr schnell. Die CT-Untersuchung ist eine Sache von wenigen Minuten. Das heißt, der größere Aufwand ist eigentlich die Umlagerung. Und das hängt natürlich davon ab, ob das in dem jeweiligen Haus so gelöst ist, dass das CT in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Schockraum sich befindet. In Innsbruck ist das günstig gelöst. Da ist praktisch das CT Tür an Tür mit dem Schockraum. Und da braucht man sich nur kurz absprechen. Wenn es die Vitalparameter erlauben, fährt man schnell rein, schaut, dass man sehr schnell das CT kriegt. Und dann kommt der Patient wieder zurück in den Schockraum und dann hat der Anästhesist Zeit, den Patienten zu stabilisieren. Früher war es so, dass der Patient in den Schockraum gekommen ist und dann ist die große Diagnoseflut über den Patienten hereingebrochen. Dann haben die Unfallchirurgen ungefähr 15 bis 20 konventionelle Röntgenbilder machen wollen. Der Anästhesist wollte daneben seine Arbeit tun und beim Subklaviastechen wurde er ungefähr 10-mal hinausgepfiffen, weil nämlich jetzt Röntgen ist. Und da hat man schon unheimliche Nerven und eine unheimliche Geschicklichkeit haben müssen, dass man seinen Subklavier so schnell gestochen hat, dass man es zwischen den beiden Röntgens geschafft hat. Das heißt, das hat alles zu einer unheimlichen Verzögerung geführt. Auch diese ganzen konventionellen Röntgens haben über einen Zeitverlauf von einer Dreiviertelstunde zu einer begrenzten Information geführt. Und am Schluss war man zum Beispiel bei einem Bauchtrauma auch nicht gescheiter. Mit diesem CT hat man das Ganze umgekehrt. Ganzkörper-CT am Anfang. Man hat dann die sozusagen ein volles Maß an Informationen, sich ein gesamtes Diagnosebild zu bilden. Während der Radiologe dann die Bilder genau durchsieht, gemeinsam mit den Chirurgen, kann der Anästhesist den Patienten stabilisieren. Das sollte ungefähr zeitgleich laufen, mit dem Ergebnis, dass die Schockraumzeiten wesentlich gekürzt worden sind und man eigentlich so im Schnitt von in der Größenordnung 40, 45 Minuten am Patienten im Schockraum, wenn er unkompliziert gelaufen ist, komplett abgehandelt hat. Das wären so typische Beispiele von Schockraum-CD-Ergebnissen in diesem Schema. Am linken oberen Bild sieht man eine klassische subkapsuläre Leberruptur, eigentlich eine relativ große. Im Bild darunter, das ist eine der wesentlichsten und wichtigsten Informationen im Schockraum, ist eine große arterielle Blutung im kleinen Becken. Sieht man da durch diesen großen Kontrastmittelaustritt. Diese Patienten haben in unserem Algorithmus sofort und ohne Verzögerung den Weg in die Angiografie gefunden und sind dort gekeult worden, weil alles andere die Blutung nicht stoppt. Und da gewinnt man dann wieder Zeit, dann ist die Blutung gestoppt und dann kann man sich um den Rest kümmern. Da klassische Milzruptur und das ist zum Beispiel ein typischer Befund, den man ohne dieses Schema, ohne diesen Algorithmus spät oder mal zu lange nicht erkennt, nämlich eine intima Läsion und der Verschluss der rechten Nierenarterie. Und auch das ist praktisch eine Information, die man mit den heutigen Spiral-CTs innerhalb von 15 Minuten zur Verfügung hat. Und da kann man dann relativ leicht Therapieentscheidungen treffen und Konsequenzen diskutieren, wenn man auch die Information hat. Auf der Intensivstation beim Polytrauma-Patienten stellt sich die Situation dann wesentlich schwieriger dar. Der Intensivpatient im Polytrauma ist schlafend oder tief analgositiert, ist zumindest, kann ich mal annehmen, das sind alle zumindest stark analgisiert. Und in dem Moment, wenn jemand stark opiat analgisiert ist, dann ist die klinische Beurteilung des Bauches praktisch unmöglich. Die Schmerzsymptomatik fällt komplett weg. Die Peristaltik ist in den allermeisten Fällen durch unsere Therapie paralysiert. Der Patient hat zumindest eine Subiliussymptomatik. Dann kommt es dazu, dass sie in der Akutphase interstitiell einlagern. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, diesen Bauch rein klinisch zu beurteilen. Durch Schmerzsymptomatik, durch Palpationsbefund oder wie auch immer. Das heißt, wir haben auf der Intensivstation das Problem, dass wir aufgrund des Verletzungsmechanismus mit einer Bauchverletzung rechnen müssen. Es uns aber unheimlich schwerfällt, diese Situation auch festzumachen. Klar zu wissen, haben wir jetzt was im Bauch, vermuten wir nur was oder wissen wir, dass was im Bauch ist. Ich erzähle jetzt in diesem Zusammenhang zwei Fallbeispiele aus dem heurigen Sommer. Der erste war ein 15-jähriges Mädchen, die ist landwirtschaftlicher Familie, wie so häufig in der Landwirtschaft, dann tun der Jugendliche selbst mit den landwirtschaftlichen Geräten fahren, die ist mit dem Traktor gefahren, hat die Beherrschung über den Traktor verloren, ist über eine Mauer abgestürzt und war dann im Traktor eingeklemmt. Ich weiß nicht genau unter welchen Druckverhältnissen, aber sie war eingeklemmt am Becken. War ansprechbar am Unfallort, hat klinische Verletzungszeichen im Bereich des Abdomens, Beckens und linken Oberschenkels geboten. Dann ist sie ins Bezirkskrankenhaus gebracht worden. Dort wurde festgestellt, eine ganz schwere Beckenverletzung, klassischer Fall einer komplett instabilen C-Fraktur, ein großes zentrales Leberhämatom, Querfortsatzfrakturen an der LWS und der Thoraxtrauma. Aufgrund des schweren Beckentraumas haben die Kollegen im Bezirkskrankenhaus entschieden, okay, das ist nichts bei uns, primär stabilisieren, sofort ans Traumazentrum. Dann ist die Patientin mit einer relativ geringen Verzögerung an die Klinik geflogen worden. Dieses Bild zeigt schon eine leicht reponierte Situation. Das heißt, die linke Beckenschaufel war ungefähr um 3 bis 4 cm nach kranial verschoben. Das heißt, das ist dann halbwegs in anatomische Position reponiert worden, etwas von extern stabilisiert mit einer Bandage. Und die Patientin ist sowohl im Bezirkskrankenhaus als auch bei uns durch Schockraum-CT gefahren. Bezirkskrankenhaus 17.04 Uhr, Schockraum-CT in Innsbruck 19 Uhr. Das heißt, da kann man schon mal sagen, die haben nicht geschlafen und haben relativ zügig die Primärversorgung und den Sekundärtransport organisiert. Und wenn man sich dieses Primär-CT im Bezirkskrankenhaus anschaut, dann ist es auf den ersten Blick eigentlich ein ziemlich unauffälliger Befund. Also solche Befunde im Bauch sieht man bei solchen Verletzungen relativ häufig. Über die Darmwandkontrastierung und die Flüssigkeitsfüllung kann man diskutieren, aber sonst fällt nichts Besonderes auf. Die Kontrolle in Innsbruck hat einen Befund gezeigt, und da kann ich mich heute noch erinnern, bin ich hinter dem Radiologen gestanden und habe gesagt, du sag einmal, die Darmschlingen, die sind da schon ein bisschen geschwollen. Dann hat er gesagt, naja, kann was sein, kann nichts sein, oder? Sehen wir nicht so selten. Am Anfang schockiert, dann auch Reperfusionsödem, dann ist die Darmwand reperfundiert, ein bisschen besser gefüllt mit Kontrastmittel, also kein klarer Befund. Und da haben wir dann auch sagen müssen, okay, es mag zwar auffallen, aber es würde zu einem Postschock-Symptomatik passen. Wir haben eigentlich keinen klaren Befund, kann man nichts Sicheres daraus machen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl im Bauch, in meinem, dass der Darm komisch ausschaut. Bei allen CTs von Polytraumen, die ich gesehen habe, ist mir der Darmwandbefund irgendwie komisch vorgekommen. Im Nachhinein, das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen, haben wir dann einmal ganz genau geschaut, wie die Primär-CTs waren. Und da kann man darüber diskutieren, ob das nicht intraperitoneale Luft ist. Aber wir haben es dann durchgescrollt und beim Durchscrollen war eine luftgefüllte Dickdarmschlinge so nahe dran, dass man auch keine klare Information hat, ob das jetzt was ist oder nicht. Am zweiten Tag Routine-CT-Kontrolle, die Patientin war inzwischen Routine-CT-Kontrolle und dann wesentlich mehr freie Flüssigkeit und jetzt viel freie Luft. Dann war es klar, dramatische Sigma, also dann natürlich Operation, das war eine dramatische Sigma-Perforation. Und nur um Ihnen eine Ahnung zu geben, was man mit diesen Schockraum-CTs sonst noch so nebenbei mitnehmen kann an Diagnosen, die man sonst einfach nicht findet. Eine dramatische Dissektion des Truncus celiacus, eine Thrombose der Vena lianalis. Die Patientin ist sigmateilresiziert worden, end-zu-end-anastomosiert, war 15 Tage auf der ICU und hat sich gut erholt. Typischer Fall, klinisch beim schweren Beckentrauma mit tiefer Analgesie und Analgositierung praktisch nicht zu finden. Das haben wir nur finden können, weil wir bei jedem Traumapatienten am nächsten Tag innerhalb von 24 Stunden die Ganzkörper-CT-Kontrolle wiederholen. Also Schockraum-CT von Scheitel bis zur Sohle, also bis zum Becken, und innerhalb von 24 Stunden Routine-CT-Kontrolle bei jedem Rasanztrauma. Der zweite Fall, 49-jährige Frau, Verkehrsunfall, BKW gegen Baum, sie war Beifahrerin, die Beine waren eingeklemmt, war auch ansprechbar, hat klinische Verletzungszeichen an den Beinen, Becken, Thorax gehabt, ist direkt ins Traumazentrum gebracht worden, im Schockraum CT Rippenfrakturen, Acetabulumfraktur, da ist noch ein Dings dabei, eine Beckenschaufel, Beckenringfraktur, eine Blutung aus der Arteria obturatoria, die gekeult worden ist, und da war Zufallsbefund. Jeder Patient bei Rasanztrauma kriegt ein HWS-CT, ein Ganzkörper-CT dabei, und da haben wir eine relevante Serie an Dissektionen der Arteria vertebralis gefunden und sonst kein einziges Verletzungszeichen an der HWS. Am zweiten Tag, die Patientin wurde zügig extubiert, ist am zweiten Tag, oder war glaube ich gar nicht intubiert, bin mir jetzt immer sicher, am zweiten Tag war sie klinisch so unauffällig, dass sie von der Intensivstation auf die Observationseinheit verlegt wurde. Dort hat sie sich in den nächsten 24 Stunden klinisch stark verschlechtert, akute Bauchsymptomatik, und was hat sie gehabt? Eine Dünndarmperforation im terminalen Ilium. Klinisch nicht feststellbar, weil sie natürlich eine Analgesie auf der Intensivstation bekommen hat, und die Patientin, das tun wir dann meistens, wenn wir einen Patienten auf der Intensivstation haben und auch an Verlegung denken und er hat nur Analgetikum, dann tun wir meistens bis zum Schluss noch ein bisschen Analgetikum geben und geben dann so eine gewisse Therapieempfehlung für die Analgesie in der nächsten Einheit. Was ich damit sagen will, das Bauchtrauma ist irgendwie so das Chamäleon der traumatologischen Intensivmedizin. So schön stellt sie selten dar, sondern meistens gleicht sie die klinischen Zeichen und die Farbe im CT an die Umgebungsstrukturen an und es ist oft sehr, sehr schwierig. Auch wenn man in den Büchern überall lesen kann, ist ja eh ganz einfach. Ja? Das und das und das und das. Bei den Hohlorganperforationen ist es wahnsinnig schwer. Da muss man sich an die freie Flüssigkeit halten. Das hat fast jedes Trauma. Kleine Mesenterialeinrisse hat fast jeder. Und die freie Luft, wie wir gerade gesehen haben an den Beispielbildern, ist unter Umständen manchmal nicht zu finden oder auch schwer zu interpretieren. Die Hauptprobleme auf der Intensivstation beim Bauchtrauma sind übersehene und zu späte Diagnosen bei Hohlorganverletzungen. Übersehene Blutungsquellen, zum Beispiel die arteriellen Blutungen, die man bei einem kreislaufstabilen Patienten im Schockraum leicht finden kann, findet bei Kontrastmittel, findet man bei einem schockierten Patienten unter Umständen nicht. Das können klinisch relevante Blutungsquellen sein, die bei schockierten Patienten in der Situation im CT nicht dargestellt werden, dann tun wir Anästhesisten fleißig Kreislauf stabilisieren und 3 Stunden später hat es ein relevantes Hämatom im Bauch und wir fahren nochmal ins CT und finden erst dann die Blutungsquelle. Alles möglich. Sekundärrupturen natürlich wissen wir innerhalb von Tagen bei subkapsulären Verletzungen, gelegentlich auch bei Organverletzungen, die primär nicht sichtbar sind, bei der Milz gar nicht so selten. Milz-CD, keine sichtbare subkapsuläre Läsion und 3 Tage später sekundäre Ruptur. Pankreaskontusionen fürchten wir auch ein bisschen, sind als Begleitkontusion sehr häufig dabei. Da sieht man dann um das Pankreas ein bisschen eine Flüssigkeitsimbibierung, entwickelt sich aber klinisch in den allermeisten Fällen nie zu einem Problem. Und natürlich fürchten wir das abdominelle Compartment bei einer relevanten Blutung, wobei das abdominelle Compartment in den allermeisten Fällen für uns nur bei einer retroperitonealen Verletzung ein Problem ist. Beckenverletzungen mit Blutung ins Retroperitoneum oder Nierenverletzungen. Bei intraperitonealen Läsionen, wo es so ein großes Hämatom abgibt, tun wir doch meistens chirurgisch intervenieren. Beim abdominellen ist es, beim retroperitonealen ist es nicht so, weil da fürchtet sich mit Recht jeder Chirurg in einer akute retroperitonale Blutung hineinzuschneiden, weil wir alle aus Erfahrung wissen, dass das meistens zum Misserfolg und nicht zum Erfolg führt. Wie kann man dieses Dilemma der schwierigen Diagnose des Bauchtraumas auf der Intensivstation lösen? Am besten, indem man ein relativ klares Protokoll, eine gewisse Diagnosestrategie für sich bildet. Erstens einmal muss man den Traumamechanismus verstehen. Ich habe schon darauf hingewiesen. Wenn ein Rasanztrauma besteht und ein entsprechender Traumamechanismus, dann muss man so lang vorsichtig sein, bis man durch wiederholte Untersuchungen bewiesen hat, dass nichts ist. Zum Beispiel die Gurtmarke quer über den Bauch. Wenn jemand eine Gurtmarke quer über den Bauch hat bei einem massiven Aufprall, dann gebe ich keine Ruhe, bis wir nicht zum 3. Mal geschaut haben und eine Darmläsion ausgeschlossen haben, weil die Gurtmarken im Unterbauch sehr zu Darmrissen prädestinieren. Routine-CT-Kontrollen nach einem gewissen Schema, wie gesagt, bei Aufnahme im Schockraum, bei jedem Rasanztrauma innerhalb von 24 Stunden wiederholen, wieder ganz Körper, auch wenn keine Verletzungszeichen da sind, und dann angepasst ans Verletzungsmuster nochmal wiederholen innerhalb von 2 Tagen und umständen 3 Tagen. Ich würde sagen, nach der 3. CT-Kontrolle, da sind dann ungefähr 3-4 Tage vergangen, kann man sich das erste Mal halbwegs beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, wir haben es wahrscheinlich ausgeschlossen. Wir wissen aber auch, dass besonders Darmläsionen in den meisten Fällen erst 3 bis 4 Tage nach dem Trauma zu einem klinischen Problem werden, nämlich dann, wenn es eine massive Peritonitis ausgebildet hat. Beim Bauchtrauma, wenn es geht, frühzeitig extubieren. Der wache Bauchtrauma-Patient ist mir der Liebste, weil den kann ich klinisch beurteilen. Es hat überhaupt keinen Sinn und mittlerweile ist es sehr wohl so, dass man auch teilweise keine sauberen evidence-based Daten, aber sehr wohl einige Daten darüber nachlesen kann, dass man sehr wohl wieder davon abkommt, wie man es gelegentlich oder häufig gemacht hat, zum Beispiel eine schwere Leberruptur, hat man gesagt, der darf sich nicht bewegen, der darf nicht husten, der darf gar nichts machen, der muss tief analgosediert sein, muss 5 bis 6 Tage lang schlafen und dann denken wir darüber nach, ob wir ihn extubieren können. Da ist man sich mittlerweile nicht relativ sicher, dass die Methode unter Abwägung aller Vorteile und Nachteile nicht zum Ziel führt. Lieber wecken. Weil die Leberruptur schließt ja nicht aus, da habe ich gleich später noch mit Daten anzubieten, dass eine andere Bauchverletzung dabei ist. Tägliche klinische Untersuchungen, auch wenn die klinische Untersuchung so schwer ist, glaube ich, haben wir die Pflicht beim Polytrauma, beim Bauchtrauma wirklich einmal jeden Tag auf den Bauch zu greifen, weil nur im Vergleich des palpatorischen Befundes erkennen wir, ob es ein Problem gibt oder nicht. Bei Retentionen, Flüssigkeitsansammlungen, Probepunktionen, Laboranalysen, eventuell den Amylasespiegel bestimmen, das hilft oft gut. engmaschige Blutbildkontrollen sind auf der Intensivstation nicht erwähnenswert und beim Compartment-Syndrom natürlich die intraabdominelle Druckmessung, die uns weiterhilft, zu erkennen, wie schwer das Problem ist. Zum Schluss reden wir über die chirurgische Strategie. Wir unterscheiden zwischen penetrierenden und stumpfen Bauchtraumen. Bei den penetrierenden ist es relativ klare Lehrmeinung in Innsbruck, dass man offensiv chirurgisch vorgeht. Das heißt, ist interessanter, man erscheint eher plausibel. Also interessanterweise so, dass es in der nordamerikanischen Literatur so ist, die sind ja wesentlich erfahrener mit penetrierenden Verletzungen. Es ist echt verblüffend, wenn man diese Daten anschaut aus den amerikanischen Traumaregistern, wie hoch die Zahl der penetrierenden Verletzungen dort ist. Das ist unglaublich. Das ist nicht das Dreifache von unseren Zahlen, sondern das ist teilweise das Hundertfache. Natürlich in städtischen Zentren. Und die haben die Strategie, dass sie in vielen Fällen nicht offenchirurgisch vorgehen. Das heißt, die haben eher eine abwartende Strategie. Bei uns ist es relativ klar, ob das jetzt mit mangelnder Erfahrung damit zu tun hat, ist schwer zu interpretieren. Bei uns ist es relativ klar, offenchirurgisch zuzugehen. Bei der stumpfen Verletzung, und das ist ein wesentlicher Punkt, das hat sich bei uns in der Kultur verändert, entwickelt sich alles in Richtung konservativen Vorgehen. Leberverletzungen. Man kann in mehreren Literaturstellen finden, das tut sich so ungefähr in der Größenordnung von 20% beim stumpfen Bauchtrauma bewegen. Wir haben unsere Daten in Innsbruck ausgewertet, zwischen 2002 und 2006, der Professor Oesner von der Chirurgie hat das gemacht, da hatten wir 60% Leberverletzungen. Muss zwangsläufig damit zusammenhängen, dass wir natürlich eine Negativselektion der Traumen in Innsbruck bekommen haben. In 60% der Leberverletzungen, also bei diesen Leberverletzungen gibt es in 92% der Fälle Begleitverletzungen. Und da sieht man sehr wohl, wenn man auf den Bauch schaut, 34% Becken dabei, 25% Nieren, Milz, Magen, Darm und auch in weniger häufig Pankreas. Das heißt, die sind meistens kombiniert mit mehreren Organverletzungen. Und das ist das, was ich meine. Wenn Sie einen Leberpatienten aufgrund seines Leberhämatoms 2 Wochen schlafen lassen, dann und tief analgesidieren, dann schaffen Sie die ungünstigsten Bedingungen, die günstigsten Bedingungen, die Darmruptur zu übersehen. Also der wache Patient ist da sicher besser. 91% sämtlicher Leberrupturen im Stadium 1 bis 5 sind konservativ behandelt worden. Eine Leberruptur, also diese AASD-Klassifizierung, umfasst 6 Schweregrade. Der 5. Schweregrad, also 1 ist gering, 6 ist hoch. Der 5. Schweregrad ist so ungefähr definiert mit einer 50%igen Organzerstörung. Das heißt, das ist eine massivste Leberruptur. Die ist wesentlich schwerer als die, die ich Ihnen gerade am Bild gezeigt habe. Aber die kommt vielleicht schon hin, die könnte schon in Richtung Klasse 4 oder 5 gehen. Die sind alle konservativ behandelt worden und sind alle gut, also nicht alle, sind gut gelaufen. Die Letalität liegt bei 10%. Bei den Milzverletzungen ist es so, habe ich selbst da steile Lernkurve gehabt, bei den ersten Milzverletzungen, die ich in Innsbruck gesehen habe, die konservativ gemacht wurden, total zerrissene Milz, war ich komplett nervös, habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, den müsst ihr operieren. Dann haben die Chirurgen gesagt, wirst du sehen, das wird gehen. Und ich habe mich davon überzeugen lassen, selbst die am massivsten ausschauenden Milzverletzungen gehen konservativ problemlos. Und auf der Intensivstation ist es ja kein Problem, weil man die Patienten so eng überwacht hat, dass man Sekundärruptur eigentlich rechtzeitig erkennen sollte. 1/3 der Operationen wurden milzerhaltend gemacht und die Letalität war auch 10%, wobei die Letalität beim Polytrauma mit Bauch sicher von der Gesamtsituation definiert wird. Neben der Leber- und Milzverletzung nur noch die Zahlen in diesem Zeitraum, Pankreasverletzungen zu 3%, Duodenalrupturen selten, sehr, sehr schwierig, besonders die retroperitonealen zu diagnostizieren, Dickdarmrupturen in 3% und Dickdarmrupturen 0,6% und Dünndarm in 3%. Die Gesamtletalität bei unseren Daten war 6% beim stumpfen Bauchtrauma. Was ist die Konsequenz daraus, die klinische Konsequenz? Es ist ganz schwer, Ihnen jetzt da ganz klare Daten anzubieten, bei welchen Eckparametern Sie was zu tun haben. Ich glaube, das Wichtige ist beim Bauchtrauma einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Und einfach nicht aufhören, daran zu denken, immer wieder nachzuschauen und besonders in der Frühphase, in den ersten Tagen, sich ja nicht mit einem unauffälligen Befund zufrieden geben. Ja, nicht sagen, jetzt haben wir eh schon 2 Mal das CT gesehen, da war nichts, dieses Thema können wir abhaken. Der eine Patient, der transferiert worden ist, ist eigentlich eine Ungeschicklichkeit, oder? Einen Patienten zu transferieren, der dann am Tag später die Klinik einer Dünndarmläsion bittet, ist ein schlechtes Renommee für eine Station. Abgesehen davon, dass für den Patienten schlecht ist, würde ich ganz gern vermeiden, dass das in meiner Station stattfindet. Danke für die Aufmerksamkeit.